Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus, jetzt ist er endlich vorbei.
Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Was wäre, wenn die IZ3W klopft Utopien zwischen Süd und Nord ab? Das ist das Thema der heutigen Sendung. In einer Zeit, in der im gesellschaftlichen Diskurs die Zukunft vom Ort der Hoffnung immer mehr zum Ort der Katastrophe geworden ist, haben anscheinend nur noch rückwärtsgewandte Utopien Konjunktur. Davon ließ sich die Redaktion der Blätter des IZ3W nicht abhalten und hat ein Heft mit dem Schwerpunkt Utopie und Praxis gemacht. Gefragt wird auch, wie europäisch-nordamerikanisch der Begriff der Utopie ist und wie viel von Kolonialismus darin steckt. Im globalen Süden ist die konkrete Utopie, die mehr ans Hier und Jetzt grenzt, offenbar mehr zu Hause als der Idealzustand, der nur in weiter Ferne zu haben ist. Doch Utopie begegnet auch als einfache Überlegung, was wäre wenn, als Imagination queerer Zukunft in der Graphic Novel Apsara Engine von Bisak Som. Soms Zeichnungen beleben auch das Heft mit viel frischer Fantasie. Für diejenigen, die es nicht wissen oder ihnen noch nicht begegnet sind, beziehungsweise das meinen, Apsaras sind Wesen in der Hindu-Mythologie, die sowohl göttlicher als auch schelmischer Natur sind. Im Gespräch mit Radio Dreieckland stellen Kati und Maus vom IZ3W das Heft vor.
Das neue Heft der IZ3W, das Informationszentrum Dritte Welt Freiburg, ist draußen mit dem Titel Was wäre, wenn? Utopie und Praxis. Aber ich begrüße jetzt erstmal im Studio, wenn ihr euch selber mal vorstellt.
Ja, hier ist Kati. Ich bin seit Mai Redakteurin im IZ3W.
Und hier ist Maus. Ich bin seit Juli in der Redaktion des IZ3W und mache da einen Bundesfreiwilligendienst.
In dieser Zeit, wo die Zukunft eher als Katastrophe erlebt wird und Utopien, wenn, dann rückwärtsgewandte Utopien sind, also das Kalifat oder das Deutschland der frühen 50er Jahre oder so etwa. Wie seid ihr denn darauf gekommen, ein Heft zum Thema Utopie zu machen, mit dem Schwerpunkt Utopie?
Wir überlegen uns ja immer im Vorjahr, also in dem Fall 2023, zu welchen Schwerpunktthemen wir im nächsten Jahr unsere Hefte machen wollen. Und wir hatten schon lange die Idee, dass wir mal sowas wie positiven Journalismus machen wollen. Und wir hatten auch eine ganze Reihe von Heften, die als Schwerpunkt die Klimakrise, die multiple Krise haben, auch das Thema Genozide, und hatten einfach den Wunsch, einmal was zu machen, was ein bisschen Mut macht und wo wir uns auch mit schöneren Themen beschäftigen können und tatsächlich auf funktionierenden Ansätzen, aber auch mit dem Träumen von einer besseren Welt, so kitschig das auch klingt. Und wir hatten gleichzeitig die Beobachtung, dass das Thema Utopien gerade eine sehr wichtige Rolle spielt, auch in Mainstream-Diskursen, dass gerade auch in so Medien wie im Deutschlandfunk, in der FAZ und nicht mehr nur in linken Publikationen drüber gesprochen wird, dass es Utopien braucht, dass man sich vorstellen muss und ausmalen muss, wie es anders sein könnte, was dann darunter gefasst wird. Manchmal werden dann auch Sachen, die wir jetzt als Modellprojekte oder Lösungsansätze bezeichnen würden, werden dann auch schon als Utopien bezeichnet. Aber gerade auch, was zum Beispiel die Wohnungskrise angeht, die Klimakrise, da wird inzwischen auch über solche Themen wie Vergesellschaftung in Mainstream-Medien gesprochen. Und da wollten wir ein bisschen drauf aufspringen.
Naja, Vergesellschaftung ist ja eigentlich Kauf durch die Kommune. Aber gut, was habt ihr denn bei Utopie so bearbeitet?
Was so ein bisschen auch vorne dran stand, ist, dass wir uns als Magazin ja mit Nord-Süd-Beziehungen beschäftigen und gerne auch mehr Stimmen aus dem globalen Süden hörbar machen wollten Und wir wussten erst gar nicht so richtig, spielt da dieser Begriff Utopie überhaupt eine Rolle? Utopie ist ein europäischer Begriff. Das fängt in der frühen Neuzeit an. Das fängt mit Thomas Morus an zum Beispiel. Es fängt mit utopischer Literatur an, auch an Jules Verne oder so kann man dann zum Beispiel denken. Es geht weiter mit Siedlungsutopien. Robert Owen, der quasi die Genossenschaft auch als Modell erfunden hat, hat zum Beispiel diese Siedlungsutopie New Harmony und dann später auch in den USA verwirklicht. Und das sind aber eigentlich ja europäische Denkmuster, teilweise auch koloniale Denkmuster, die in diesem Konzept drinstecken. Wobei aber natürlich überall auf der Welt Leute sich ihre Zukunft ausmalen und über ihre Zukunft nachdenken. Und unter diesem Motto haben wir dann viele AutorInnen auch gefunden, die genau darüber sprechen. Wie zum Beispiel Betania Ramos-Schröder spricht über die afro-brasilianische Erfahrung. Alina Mutschler hat über indigene Communities in den USA geschrieben.
Beispielsweise auch noch Reinaldo Anderson hat über Afrofuturismus bzw. African Futurism geschrieben. Und das ist auch ein Aspekt, der da eine Rolle spielt. Also wie postkoloniale Science-Fiction eben nicht unbedingt den Utopiebegriff benutzen muss, um utopisches Denken abzubilden. Genau.
Ihr habt ja auch dann einen Artikel von Decolonize Utopia. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
Genau, Alexander Neupert-Doppler, der forscht auch zu diesem Thema und hat uns quasi eine theoretische Einführung zu diesem Thema geschrieben. Also erklärt erstmal, was sind eigentlich Utopien, was ich gerade auch schon angeschnitten hatte, von der Romanutopie zur Siedlungsutopie, dann zur Dekolonisierung des utopischen Denkens. Und er erklärt dann eigentlich, dass oft, wenn dann das Nachdenken über die Zukunft, das utopische Denken aus dem globalen Süden kommt. Er hat da als Beispiel das Buen Vivir zum Beispiel aus Lateinamerika, dass es dann oft auch direkt um die praktische Umsetzung geht und wie Leute sich organisieren, um eben direkt auch ein besseres Morgen zu schaffen, sozusagen.
Kannst du das Buen Vivir ein bisschen erklären, was das bedeutet?
Es kommt von einem Philosophen namens Galeano, glaube ich, ich glaube, da steckt drin das gute Leben für alle und das im Heute auch schon zu schaffen.
Es ist eher eine praktische, gelebte Utopie. Im Westen oder vor allem in linken Utopien ist es ja eher so, dass ein fast unerreichbar wirkendes Morgen oder eine Zukunft sich imaginiert wird. Und in Buen Vivir ist es eher so, dass praktische Lebenspraktiken, Philosophien umgesetzt werden, um einfach das Leben im Hier und Jetzt positiver zu gestalten.
Dann hätte ich noch eine Frage. Ihr habt ja viele schöne Bilder da drin, die wohl alle von Bichach Zoom, wenn ich das richtig lese, sind Zeichnungen. Mit ihr habt ihr auch ein Interview, vielleicht wollt ihr was dazu sagen.
Ich habe das Interview geführt mit Bichach Zoom und sie ist New Yorkerin, aber im bengalischen Teil Indiens geboren und hat früher als Architektin gearbeitet. Und deswegen sind auch diese Bilder, stellen oft auch so futuristische Gebäude und Welten dar. Und ihr geht es darum, auch so eine Art queere Utopie darzustellen. Und es geht in dieser einen Geschichte, aus der viele Bilder kommen in diesem Schwerpunkt, vor allem auch darum, dass sich zwei queere PlanerInnen treffen und dann gemeinsam sich ausdenken, wie so eine Stadt aussehen könnte, in der ja, queeres Leben ohne Angst stattfinden kann.
Das heißt, Engine Aspara, eine Maschine, die Asparas hervorbringt. Und wie ich aus dem Artikel gelernt habe, sind das göttlich und schelmische Wesen der Hindu-Mythologie, die das normale, störende Charaktere, die das so ein bisschen aufmischen.
Genau, und diese Charaktere gibt es eigentlich in fast jeder Geschichte dieses Bandes. Also das ist, dieser Graphic Novel ist wie ein Kurzgeschichtenband aufgebaut. Und diese Asparas, diese Geschichten fangen oft relativ normal an und haben dann eher auch fast schon träumerische Sequenzen, die eigentlich von diesen Charakteren hervorgerufen werden. Also dass so dieses Imaginieren eines anderen wird von den Aspara-Charakteren angestoßen. Und die Autorin hat mir dann auch gesagt, dass sie sich wünscht, dass ihr Buch auch sowas ist wie so ein Motor, der diese Charaktere der Veränderung hervorbringt.
Das ist jetzt so die wirklich utopische, träumerische Seite der Utopie, die sicherlich dazugehört. Nun gibt es ja auch, ihr zitiert auch Bloch, die konkrete Utopie. Und dabei vielleicht als Beispiel dieses Eche Nana in Südafrika. Da wird jetzt gerade nochmal nachgeblättert.
Ja, genau. Ekanana, genau, ich würde es jetzt einfach mal so aussprechen. Wir haben da einen Artikel von Janine Madeleine Fischer dazu und es ist eben gelebter Sozialismus im Township, also Townships in Südafrika, die Armenviertel genannt. Also man könnte, also so ein älterer Begriff wäre Ghetto, aber es ist eher so diese Armenviertel, die hauptsächlich von der schwarzen Bevölkerung Südafrikas, die ja die Mehrheit darstellt, bevölkert werden. Und es ist da eine sehr konkrete, gelebte Utopie, die für diese Menschen im Vergleich zu linken Utopien keine Fantasie oder mögliche tolle Zukunft darstellt, sondern Überlebensnotwendigkeit ist, um sich sozusagen selbst zu versorgen, um dort auf besetztem Land, was dieses Ekanana ist, sozusagen zu überleben und eine Community zu schaffen, Landwirtschaft zu betreiben, aber auch politische Bildung zu betreiben. Sie haben dann eine politische Bildungsschule, die nach Franz Fanon benannt ist, aufgebaut und sind dort vor allem aber auch da, um Menschen einen Rückzugsort aus der sehr von Ungleichheit geprägten südafrikanischen Bevölkerung oder Gesellschaft zu bieten.
Ja, es wird fleißig Marx studiert, wie man dort erfährt, und es wird alles geteilt. Vielleicht, also für manche Afrikanerinnen oder sowas, ist vielleicht auch Europa ein bisschen die Utopie, wo sie hinwollen. Nun ist ja Europa ein bisschen auf, ja nicht ein bisschen, ist eigentlich so auf totale Abwehrhaltung mittlerweile getrimmt. Man will diese ganzen vielen interessanten Menschen einfach nicht. Ja, dazu habt ihr auch einiges. Das eine ist über die Todesfälle in Melilla, eine Untersuchung. Sollen wir vielleicht damit anfangen?
Ja, gerne, genau. Es geht da um das, genau um das Massaker von Melilla. Genau, das hat sich am 24. Juni 2022 ereignet, wo 37 Menschen getötet wurden und 70 verschwunden sind, bis heute unauffindbar. Genau, und das ist eine, hat sich an der Grenzstadt Melilla ereignet, die mexikanisch, an der mexikanisch-spanischen Grenze.
Marokkanisch.
Mexikanisch. Genau. Auch eine so sehr oft unterbelichtete EU-Außengrenze. Man schaut eher öfters nach Griechenland oder eben nach Belarus bzw. Polen. Und in Melilla ist dieses Massaker hat sich ereignet, als an diesem Grenzübergang die mexikanischen Grenzbehörden eben Geflüchtete, vor allem schwarze Geflüchtete, in diesen Grenzübergang gedrängt haben und spanische GrenzpolizistInnen eben dort Tränengas und Gummigeschosse und so das als Anti-Riot Waffenbekannte eingesetzt haben. Und da sind einige Menschen gestorben und auch verschwunden. Und wurde nicht aufgearbeitet. Es ist eine Straflosigkeit. Dieses Interview mit Maite de Lococo, eine Person, die bei IRIDIA, Center for Defense of Human Rights, arbeitet, beklagt ganz eindeutig die Straflosigkeit und die da eben herrscht. Und dass es die EU nicht zu kümmern scheint, vor allem aber auch die spanischen Behörden nicht zu kümmern scheint und eben die Schuld auf Marokko abgewälzt wird, die natürlich Schuld tragen, aber es wird selten auf Europa und unsere Verantwortung geschaut, was solche schrecklichen Ereignisse angeht. Genau.
Ja, fand ich auch eine sehr sorgfältige und ergreifende Aufarbeitung. Nun, ein anderes Thema, das ihr euch auch vorgenommen habt, ist diese Versuche Europas, das Asylsystem auszulagern, also nicht nur an die Grenzen, sondern ganz aus Europa nach Afrika am besten. Und dazu habt ihr einen Artikel von Franziska Zanker, die resümiert, das ist zum Scheitern verurteilt. Vielleicht sagt ihr noch was dazu.
Also wir hören ja auch schon lange von diesen Externalisierungsplänen. Ich glaube, das Präsenteste ist vielen so die, was im Mittelmeer passiert und dass auch das zum Beispiel die libysche Küstenwache da immer wieder eingreift und dass der EU eigentlich auch ganz recht ist, da diese Migration über das Mittelmeer zu verhindern. Wir erinnern uns an Angela Merkel im Niger zum Beispiel, wie sie versucht, dort Abkommen zu machen. Genau, und jetzt zuletzt waren das die Ruanda-Pläne der britischen Regierung, Abschiebungen nach Ruanda zu erleichtern, ermöglichen. Diese sind jetzt erstmal vom Tisch. Was wir sehr wenig hören in den Medien ist, was die afrikanischen Länder eigentlich dazu sagen. Und es geht vor allem um afrikanische Länder, auch anderswo auf der Welt. Genau, und die haben eigentlich auch oft gar nicht so großes Interesse, dass Europa sich dort einmischt. Es geht dann zwar oft auch um dieses unter dem Motto Fluchtursachen verhindern, was dann wieder bedeuten soll, vielleicht das Interesse der Menschen dort in den Ländern, aus denen sie flüchten, zu verbessern. Viele Länder haben da einfach gar kein Interesse, sondern sind zum Beispiel auch darauf angewiesen, dass Leute in die Diaspora gehen und dort wieder Geld verdienen und das an ihre Familien schicken. Das ist tatsächlich ein wichtiges Einkommen in vielen dieser Länder, aus denen geflüchtet wird. Gleichzeitig haben die Leute auch ein Interesse, dass selbst die Menschen, die StaatsbürgerInnen, die fliehen, in Sicherheit sind, das ist dann auch nicht gegeben und es wird auch nicht gegeben, wenn die EU die Menschen durch Externalisierungsabkommen ausweist. Ja, und diese Perspektive dieser Länder, aus denen geflüchtet wird, wird in diesem Artikel, finde ich, ganz gut dargestellt.
Mhm. Kommen wir vielleicht ein bisschen noch zur Kultur. Ihr habt auch einen Artikel von Mattea, wenn ich jetzt richtig Klöpfer, über eine Ausstellung zu panafrikanischer Kunst.
Ja, genau, das ist in unserem Kulturteil. Es ist eine Ausstellung im Kunstmuseum Basel, die heißt When We See Us. Genau, und da geht es eben sehr viel um Black Joy, also so die Perspektive weg von der Wahrnehmung weißer Menschen von Afrika und schwarzen Menschen hin zur Selbstdarstellung schwarzer Menschen. Und die Ausstellung war ursprünglich im Seitz Museum of Contemporary Art Africa in Kapstadt ausgestellt und wurde so 1:1 ins Kunstmuseum Basel übernommen. Genau, und dort ist es eben so, dass sie eins zu eins übernommen wurde, um eben Personen auch wirklich zu zeigen, dass es die Selbstdarstellung von panafrikanischer Kunst und nicht sozusagen, dass die Ausstellung für ein weißes Publikum neu kuratiert wurde. Sowohl Leitgeschichte als auch die Freuden von schwarzer Kultur und Selbstrepräsentanz werden in der Ausstellung sehr gut gezeigt. Und die ist noch bis zum 24.11. im Kunstmuseum Basel zu sehen. Also wer Lust hat, kann da gern hingehen. Es ist auch ein Teil, der im Erdgeschoss ist auch frei zugänglich, also ohne dafür zahlen zu müssen.
Ja, erst die IC3W abonnieren, den Artikel lesen und dann informiert hingehen. Ja, wollt ihr noch zum Schluss etwas sagen?
Genau, noch zum Schluss ein bisschen was in Eigenwerbung. Ich mache ja gerade Bundesfreiwilligendienst in der Online-Redaktion im IZ3W und wir haben eine weitere Bufdi-Stelle frei ab 1. Dezember in der Printredaktion des IZ3W. Also wenn ihr Lust auf Journalismus habt, auf süd-nord-politischen Journalismus, der sich mit dem globalen Süden beschäftigt, dann gerne bewerben. Und zusätzlich noch haben wir auch einen Newsletter, der dann regelmäßig über unsere neuen Hefte und Artikel informiert. Wenn ihr Lust auf solche Themen habt, gerne auch den abonnieren.
Dann würde ich noch gerne auf eine Veranstaltung hinweisen. Wir sind als IZ3W ja auch Teil der Partnerschaft für Demokratie in Freiburg. Wir koordinieren das Programm Demokratie leben hier in der Kommune und haben jetzt mit verschiedenen anderen Initiativen und Vereinen aus Freiburg für den 2. Oktober die Lange Nacht der Demokratie koordiniert. Da finden verschiedene Events statt. Es wird einen Markt der Möglichkeiten geben, der Wahlkreis 100%, wo es darum geht, wie Migrantinnen in Freiburg mitbestimmen können, ist auch am Start. Die Initiative Alwido, die Omas gegen Rechts, machen ein Event. Das könnt ihr alles auf unserer Homepage nochmal genauer nachlesen, pft-freiburg.de. Und wir als PFD veranstalten gemeinsam mit der Uni und dem Sozialverband muslimischer Frauen eine Lesung mit Ozan Zakaria Keskin-Kilic. Der hat vor längerem schon ein Buch veröffentlicht, Muslimaniac heißt das, über das Feindbild muslimischer Mann. Und da werden wir eine Lesung mit Gespräch in der Uni stattfinden lassen, um 20 Uhr im Max-Kade-Auditorium. Und bitte meldet euch vorher an. Es gibt nur eine begrenzte Platzzahl. Ja, und ich freue mich auf diese Lesung und dass ihr alle vorbeikommt.
Und ich wollte dann am Schluss noch ergänzen, dass wir natürlich das Heft bei weitem nicht in Gänze vorgestellt haben. Es gibt sehr viele interessante Artikel, zu denen wir nicht gekommen sind. Irgendwann ist die Radiozeit ja auch zu Ende. Ich erwähne jetzt nur ein paar. Rückkehr der Völker von Thorsten, wie heißt der Maus?
Menze,
ja, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Also Thorsten Menze, sorry. Rückkehr der Völker in der Diskussion, dann es gibt über Wahlen in Pakistan und Indien. Es gibt zum Beispiel einen Artikel von Naima Saul, der Gedanke an die Zukunft Afrikas sprengt schon den Rahmen. Und mit diesem schönen Artikel wollte ich jetzt Beitrag hier beenden.
Genau, danke für die Einladung wieder. Es ist immer wieder schön, im Radio zu sein.
Vielen Dank.
Was wäre, wenn? Utopie und Praxis. In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Gespräch zur September-Oktober-Ausgabe der Zeitschrift des Informationszentrums Dritte Welt IZ3W mit zwei Personen aus der Redaktion.
Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus, jetzt ist er endlich vorbei. Weißt du noch, wir fuhren mit dem Sonnenwagen über das Firmament und wir pflückten das Zeug aus den Regalen, aus den Läden und wir waren komplett. Weißt du noch, wir regelten unsere Dinge übers Geld. Weißt du noch, wir haben uns alle beschriftet und zogen immer weniger an. Weißt du noch, als wir alle zu viel waren, weißt du noch, beschriftet und zu viel und unsere Bäuche, unsere kapitalistischen Bäuche.
Wir wollen keine Bullen, die uns prügeln. Wir brauchen keine Gesetze, die uns zügeln. Wir wollen keine Städte, in denen wir ersticken. Wir brauchen keine Bürger, die reichen fiesen Dicken. Jetzt oder nie, Anarchie. Jetzt oder nie, Anarchie. Wir brauchen keine Sprays mehr, die klauen uns die Ozonschicht. Wir brauchen keine Morgen, keine Mittag, keine Nachtschicht. Wir wollen kein Fernsehen, das uns nur dumm macht. Wir wollen keine Richter, Soldaten, keine Staatsmacht. Jetzt oder nie, Anarchie. Jetzt oder nie, Anarchie. Wir wollen keine Grenzen, wir wollen keine Schulen, es sei denn sie zu schwänzen. Wir holen alle Knackis endlich aus dem Knast. Das Leben wird ein Fest, wir lieben ohne Hass. Jetzt oder nie.